Kopfhörer, der Podcast aus der FH Münster. Große Kathedralen, historische Altstädte oder alte Industrieanlagen. Geschützt, beschildert und für alle sichtbar. Bei kulturellem Erbe hat wohl jede und jeder sofort ein Bild im Kopf. Vielleicht von etwas, das die UNESCO zum Welterbe erklärt hat. Doch kulturelles Erbe ist mehr als das, was auf solchen Listen steht. Es steckt auch in Alltagsgeschichten, in digitalen Räumen, in Orten ohne Denkmalplakette und oft in Erfahrungen, die bislang im öffentlichen Diskurs eher wenig Beachtung finden. Und genau darum geht es heute. Vor mir sitzt Felix Beck, Professor am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik der FH Münster und Mitbegründer eines Projektes, das sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Hallo und herzlich willkommen, Felix.
Ja, danke schön. Das ist ein tolles Info. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
Bevor wir auf das Projekt, das ich eben so ein bisschen angeteasert habe, zu sprechen kommen, starten wir erstmal bei dir. Du arbeitest am Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, bist aber eigentlich studierter Designer. Wie passt das denn zusammen?
Ja, gute Frage. Und wie passt das Ganze auch noch mit dem Thema Kultur zusammen?
Ja.
Es ist so, dass ich Kommunikationsdesign studiert habe. Ich hatte das Glück, in Berlin irgendwann zu landen und habe dann dort Kommunikationsdesign studiert und bin da in der sogenannten digitalen Klasse gelandet. Das war zu einer Zeit, in der wir uns dann mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen ganz intensiv mit solchen Microcontrollern auseinandergesetzt haben, erste Programmiererfahrungen gesammelt haben. Und das sind ja eigentlich eher Dinge, die man dann verortet, so in dem Bereich Informatik.
Ne? Ja, stimmt.
Und als Designer konnten wir uns da total austoben in dem Thema. Und insofern habe ich mich da ganz wohl gefühlt in diesem Feld, in dem man dann eben auch mit Technologen genauso arbeitet wie mit Designerinnen und Designern.
Also Informatik war gar nicht so fremd, wie es vielleicht erstmal klingt.
Also jetzt aus Informatikersicht bin ich dann wahrscheinlich doch fachfremd, ne?
Ja.
Aber zumindest hat mir die Denkweise gefallen, ne? So sehr analytisch an Dinge ranzugehen, immer dann auch das Große und Ganze zu betrachten, wohingegen ich dann schon immer eher direkt reingesprungen bin, ne? Und habe dann irgendwie mich da verdüdelt und habe irgendwas zusammengelötet, ne? Aber die Denkweise fand ich immer faszinierend. Und insofern habe ich versucht, mir das mehr oder weniger anzueignen.
Ja.
Und ich glaube, dass das Spannende ist, wenn man dann da als Designer so ein bisschen der Paradiesvogel in dem Fachbereich ist, da habe ich natürlich auch ein bisschen auf eine Art Freiraum, in dem ich mich bewegen kann. Und ich glaube, deswegen passt es dann auch ganz gut zusammen, dass ich als Person in diesem Fachbereich gelandet bin und mich mit ganz vielen verschiedenen Themen auseinandersetze. Mit einem Team arbeiten wir an Ausstellungskomponenten für Sandsteinmuseum in Nachbarort in Havixbeck. Oder dann gibt es einen Masterstudierenden, den ich betreue, der entwickelt so ein Medienobjekt, wo dann so ein Glühbirnengewinde im Grunde dran ist und du das dann in deine Zuhause einfach unter die Decke einschraubst und einen Lichtschalter anmachst, sondern fährt so ein ganzes System hoch. Also schon sehr technisch. Und dieses Kulturprojekt, worüber wir heute sprechen wollen, das ist dann halt so ein bisschen außerhalb erstmal. Und das hatte gestartet. Ich hatte, bevor ich hier in Münster gelandet bin, einige Jahre in den Vereinigten Arabischen Emiraten gelebt.
Ja.
Ich hatte dort eine Stelle an der NYU, das ist die New York University, die hat einen großen Campus in Abu Dhabi.
Ah, okay.
Und da hatte ich das Glück, mit Studierenden einmal im Land selber sehr viel unterwegs zu sein. Und dann haben wir da die Wadis durchstreift und irgendwelche alten Gebäude 3D gescannt. Und das war so die nach und nach die erste Auseinandersetzung mit diesem Thema Kultur.
Ja, jetzt haben wir gerade schon gehört, du bist projektpartnermäßig auch international total gut aufgestellt, wie sich das jetzt anhört. Genau, dann kommen wir vielleicht zum Projekt Heritage Lab Center, was ja auch ein international aufgestelltes Projekt ist. Mhm. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was Heritage überhaupt bedeutet und was das Projekt ist.
Ja, tatsächlich, also ich tue mich selber auch immer schwer, ne? Also weil das Wort Heritage, ne, hatte irgendwas mit Kultur zu tun und dann was ist Kultur und was soll das alles beinhalten? Und tatsächlich würde ich auch tue ich mich immer so ein bisschen schwer, auf den Punkt zu kommen. Aber vielleicht kann ich das anhand von den Beispielen dann erklären, weil das ein besseres Bild gibt. Also dieses Heritage Lab, das ist ein gewachsenes Projekt. Das hat gestartet in einer Kollaboration zusammen mit Kolleginnen und Kollegen der NYU Abu Dhabi. Das ist einmal Robert Parthesius, der hat eine Professur dort gehabt. Das ist ein Unterwasserarchäologe. Okay. Also unglaublich spannender Typ.
Ja.
Und Alia Younis, eine Professorin, die auch Autorin ist, publiziert. Und die hat dort Kurse im Bereich der Oral History. Mhm. Ne? Also im Grunde so erzählte Kulturgeschichten gegeben. Und wir haben dann immer wieder Projekte zusammen gemacht. Das war einmal ein Experimental-Archäologie-Projekt. Da wurde so ein Boot gebaut, genauso wie es, oder vermutlich wie es gebaut wurde zur Bronzezeit, also vor irgendwie 4000 Jahren ungefähr, ne? Und auch so Schilf, und dann wurde Bitumen außen ran geklatscht und so. Und ja, das musste dann natürlich auch medial betreut werden und dokumentiert werden. Und dann habe ich da einem Team dran gearbeitet, sowas zu dokumentieren, ne? 3D-Scans davon anzulegen, mit den 3D-Daten zu arbeiten und das auch schon so weit zu denken, dass man das vielleicht später in einem Museum platzieren könnte.
Ja. Ne? Das ist jetzt aber alles, bevor das Heritage
Lab. Genau, das ist so die okay. Historie. Ja. Ich hole zu weit aus, ich merke schon.
Ja, ist gut.
Aber das ist mir deswegen so wichtig, weil das für mich ein gewachsenes Thema ist. Ne?
Ja.
Und dann irgendwie immer eins zum anderen kam. Und das beantwortet vielleicht auch die Frage, ja, was macht denn da so ein Kerl, ne, in solchen Kulturprojekten?
Ja.
Denn das war ja auch nicht wirklich geplant. Okay, jetzt komme ich aber zu dem Thema. Ich bin ja dann
jetzt nicht das.
Ich bin ja dann irgendwann von Abu Dhabi nach Münster gezogen, zurück nach Deutschland. Und lustigerweise ist dann eben dieser Kollege Robert, hatte auch die NYU verlassen. Vor einem Dreivierteljahr ist er zurück nach Amsterdam gegangen, ist Niederländer. Und dann haben wir uns überlegt, wie könnten wir denn diese Projekte weiterhin am Leben erhalten? Ja, und haben dann im Grunde zusammen mit unserer dritten Partnerin Alia gesagt, dass wir uns reformieren auf eine Art, und haben im Grunde unsere alten und neuen Netzwerke wieder zusammengetan. Mhm. Und was dabei entstanden ist, ist im Grunde eine, ja, sagt ja schon, eine Revitalisierung eines NGOs mit Sitz im Moment in Amsterdam. Das ist das CIE, Center for International Heritage Studies.
Okay.
Und das ist also eine Gruppe, ne, mit der wir akkreditiert sind bei den Vereinten Nationen. Das heißt, wir können uns da relativ einfach für Projektgelder bewerben.
Ja. Ja,
und dadurch, dass wir das alles durchlaufen sind und einen legalen Status haben, könnte das jetzt sofort starten.
Mhm.
Jetzt dieses Heritage Lab,
ja,
worüber wir gesprochen haben, die Grundidee, es ist so dann, das Heritage Lab ist so das zukünftige Hauptprogramm, was unter diesem CIE, unter dem NGO laufen wird.
Ja.
Man stelle sich das so vor. Wir haben wir haben uns als Gruppe, und wir arbeiten an verschiedenen Themen. Zum Beispiel Alia sammelt seit Jahren irgendwelche Stories, die mit Bäumen zu tun haben.
Aha.
Ja, also, ne, wie ist hier der Apfelbaum in einem Garten einer Bekannten in Jordanien? Ne? Und dann sammelt sie da die ganzen Stories, die damit zusammenhängen. Und das ist dann in eine Dokumentation geflossen, die viele verschiedene Standorte zusammenführte. Ne? Und dann, dass man dann guckte, okay, was, ne, dieser Apfelbaum, da gibt es dann so Apfelkuchenrezepte, und was hat denn dann so ein Lied, was vielleicht in Turkmenistan gesungen wird, mit so einem Apfelbaumkuchen zu tun.
Yeah.
Und das haben wir dann auf einer Karte visualisiert und so, ne, diese ganzen Verbindungen dargestellt. Und diese Karte zusammen mit dem Team, was im Grunde diese Stories zusammensucht, das bezeichnen wir als Heritage Lab. Das ist im Grunde jetzt so ein Team, was an einem Thema arbeitet.
Ja.
Und dann haben wir gemerkt, diese Infrastruktur können wir relativ schnell und einfach auch anderen Teams zur Verfügung stellen. Und so sind dann nach und nach viele dieser Heritage Labs entstanden. Also wir haben ein Team in Sri Lanka, in Mosambik, in Jordanien, in Palästina, im Gazastreifen tatsächlich im Moment. Und da arbeiten dann verschiedene Personen an der Dokumentation von Kultur, ne? Von dem, was sie selber als kulturell wichtig empfinden.
Ja.
Und das muss ja nichts sein, auf dem jetzt von den Vereinten Nationen, ne, von UNESCO irgendwie so ein als kulturdeklarierter Stempel drauf ist, sondern das können vielleicht auch irgendwelche Apfelkuchenrezepte sein.
Ja.
Im weitesten Sinne. Und ja, dieses Prinzip, was wir da haben, ne, dass wir also eine Infrastruktur haben und die zur Verfügung stellen, das ist im Grunde dieses Heritage Lab, an dem wir arbeiten.
Okay. Ja, also im Prinzip hat alles mit einem Boot angefangen. Und jetzt sind das überall kleine Labs, die sich dann sozusagen zu einem großen Netzwerk zusammensetzen.
Genau, denn der Apfelkuchen existiert ja nicht nur in Jordanien, sondern vielleicht auch irgendwie in Südamerika. Und was wir machen, wir arbeiten jetzt an einem Visualisierungstool, um dann die einzelnen Pins, kann man sich wirklich vorstellen, wie irgendein Pin, den ich jetzt da in Jordanien auf der Karte habe und dann irgendwo anders. Und die stellen wir dann durch Verbindungslinien dar.
Ja.
Dass man also auf einer anderen Ebene recherchieren kann und forschen kann und schauen kann, wie sind Zusammenhänge im kulturellen Bereich und was ist vielleicht auf ersten Blick nicht deutlich. Und das ist spannend, weil das dann eben auch so neue Perspektiven zulässt und dann zeigt, okay, über Grenzen, über Kulturgrenzen hinweg gibt es wahnsinnig viele Zusammenhänge.
Ja. Ist das dann auch so ein bisschen euer Ziel, diese Daten für die Forschung zur Verfügung zu stellen?
Also es ist ein Ziel, aber das vielleicht ein gewachsenes Ziel, ne? Weil es auch irgendwie vielleicht so ein bisschen, es bietet sich ja an.
Ja, also ist noch viel, was irgendwie in der Zukunft gemacht werden muss in diese Richtung.
Unbedingt. Und ich meine, für mich ist das natürlich schön, wenn, ne, weil ich ja 5 Jahre da im Mittleren Osten gelebt habe, dass man auch irgendwie dann diese Connections noch aufrecht erhält.
Ja.
Und vielleicht kann ich ja da noch eine weitere Anekdote erzählen. Ja. Und zwar mit einem Kollegen der American University of Sharjah, mit Zlatan Filipovic, der ist Professor dort unten, und einem weiteren Kollegen, Pablo Dornhege, der war damals, hatte eine Gastprofessur an der UdK Berlin. Da haben wir zu dritt gestartet, um in eben so einem Wadi in, ne, also in den Bergen, gibt es so ein Tal, durch das früher die Karawanen zogen und damit im Grunde die Ostküste zum Indischen Ozean mit dem Inland und mit dem Golf verbunden haben. Und die liefen alle immer dadurch ein Tal durch. Und da gab es verschiedene Wachtürme und bestimmte Vorgänge, wenn dann da irgendwie in der Ferne eine Karawane ankam und dann wurde überlegt, okay, sind das jetzt Freunde oder Feinde, und dann gab es so Signalschüsse und so. Und diese Geschichten aufzuarbeiten und erfahrbar zu machen, das dem haben wir uns angenommen. Und haben dann im Grunde so eine Virtual Reality Präsentation gebaut, die einem Team der Vereinten Nationen vorgestellt wurde, die dann wiederum überlegt hat, kann dieser Ort ein Weltkulturerbe werden?
Okay. Ja?
Und aus so einer Fragestellung heraus haben dann eben Robert, Ali und ich uns auch überlegt, okay, aber ne, wer ist denn da dieses UNESCO-Team? Weil wenn man sich die Fotos anguckt, das ist ein Club älterer weißer Herren, ne, die dann da irgendwie zusammenkommen und irgendwann dann schon, ja, das ist Kultur. Ne? Ja. Und ne, aus so einem Kontext heraus ist dann eben dieses Heritage Lab entstanden.
Ja, also auch um Kulturen, wie auch immer man es jetzt definieren mag, zu zeigen, die vielleicht nicht im öffentlichen Diskurs so präsent sind.
Ja.
Okay, spannend. Jetzt hast du die UNESCO gerade schon angesprochen. Da gibt es ja auch irgendwie Kriterien, nach die Welterbe benennen, was kulturelles Welterbe ist. Wonach sucht ihr denn aus oder wie findet ihr denn eure Projekte? Weil das sind ja jetzt schon ziemlich viele und auch international verstreut. Du sitzt jetzt hier in Deutschland, in Münster. Wie kommt ihr denn dann an Projekte in Abu Dhabi beispielsweise?
Ja, im Moment ist das alles über, erfolgt das meiste über die existierenden Netzwerke, die wir haben. Ne? Das heißt über die Hochschulen, über die Kollaborationspartner aus existierenden Forschungsprojekten oder Forschungsgruppen. Oft ist es auch so, dass sich das irgendwie rumspricht und dann auf einmal eine E-Mail reinflattert und dann Letzte Woche gab es eine Anfrage aus einem Ort in Indien, ne? Und da gibt es dann eben gerade ein Team, was zu dem dieses Kartenprinzip, ne? Also wir laufen rum, sammeln Eindrücke und speichern das mit den Geokoordinaten auf so einer Karte. Und da passte das.
Ja.
Jetzt weiß ich ehrlich gesagt selber nicht, wie die auf uns gekommen sind.
Okay.
Aber irgendwie, ne, es wächst es.
Ja.
Und es zeigt ja auch, dass das so ein Zeitgeist in sich trägt. Und ja. Jetzt ist es, kann man natürlich sagen, technologisch ist das ja kein Hexenwerk. Das könnte sich jeder selber zusammenklicken, ne, und selber auf dem Webserver sich so ein System hosten. Aber ja, kann man machen.
Ja.
Und im westlichen Raum ist das ja auch kein Problem. Aber viele der Communities und der Labs, mit denen wir arbeiten, haben diese Möglichkeit nicht. Oder denen fehlt das technische Verständnis. Mhm. Und was wir dann mit einplanen, ist im Grunde auch so eine Art Training. Ne? Dass wir zeigen, okay, wie funktioniert denn das Ganze? Ne? Über ein Smartphone möglichst irgendwie Low-Tech, das Ganze mit wenig Bandbreite, die oft dann in ländlichen Gebieten zur Verfügung steht, ja. Das doch zu ermöglichen.
Ja, okay, ja, spannend. Könntest du vielleicht nochmal in deinen Worten sagen, warum es jetzt wichtig ist, dieses ja, vielleicht marginalisierte kulturelle Erbe so sichtbar zu machen, wie ihr es jetzt tut und weiter vorhabt?
Ja, also ich meine, der persönliche Antrieb für mich ist, ich weiß gar nicht, ob man das so an Kultur insgesamt aufhängen kann, aber vielleicht an der Menschheit. Also für mich ist es wirklich unglaublich wichtig, über Grenzen hinweg zu denken und die fremde Kulturen zu verstehen. Mhm. Und darüber vielleicht dann auch irgendwie ein bisschen zu zeigen, wie nah wir dann doch alle zusammen sind,
ja.
als Menschen auf dem kleinen Planeten.
Ja.
Beantwortet das die? Was war nochmal die Frage?
warum euer Projekt so wichtig ist?
Ja, also ich denke, dass unser Projekt so wichtig ist, weil ich denke, dass wir damit ein gutes Verständnis schaffen können für internationale Themen.
Also ist das auch so ein bisschen vielleicht diese aus der eurozentrischen Perspektive herauszukommen und vielleicht mal Sachen von anderen.
Ja, nicht nur eurozentrisch, ja. Sondern tatsächlich der keine Ahnung, westliche, nicht geografisch westlich, ja. Aber der Länder, die wir als westlich bezeichnen würden.
Ja.
Und ja, so viele, ne, wenn man sich die Weltbevölkerung anguckt, ja. Wir sind da nur ein kleiner Anteil von.
Ja, ne? Ja.
Und wenn wir auch denken, in 100 Jahren, wie sich dann die Anteile auf der Welt verändern, ne, wenn wir an Asien denken, dem Bevölkerungswachstum im indischen Raum, im ostafrikanischen Raum,
ja.
Das finde ich einfach eine wichtige Auseinandersetzung.
Ja,
und ja, für mich, als ich dann hier ins Münsterland kam, was ja eine unglaublich schöne, ein schöner Ort ist, aber dann doch irgendwie eine Blase, mhm. War das für mich ein Antrieb, in die Blase ein bisschen zu pieksen und nicht zum Platz zu bringen, aber zumindest vielleicht ein bisschen noch Frischluft mit reinzulassen.
Ja, ja, cool. Also ich finde, das Projekt klingt auch so, klingt total interessant und spannend und wie du sagst, auch total wichtig, mal Sachen aus anderen Kulturen kennenzulernen, aus anderen Ländern kennenzulernen. Du hattest jetzt schon den Apfelbaumkuchen angesprochen. Könntest du vielleicht nochmal so ein paar Beispielprojekte nennen? Ich kann mich erinnern, dass du in unserem Vorgespräch von einem Dattelmuseum gesprochen hattest.
Ja.
Ja.
Ja, also, ja, weil natürlich ist das jetzt ein bisschen abstrakt alles gewesen. Ne? Ein konkretes Beispiel, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Wir sind angefragt worden als Team, um einen Vorschlag zu machen für dieses besagte Dattelmuseum, yeah. In Riad, in Saudi-Arabien. Mhm. Da geht es darum, dass ne, wir haben einen Raum zur Verfügung gestellt und behandeln jetzt das Thema Dattelpalme. Ja. Und lustigerweise, ne, aus dieser Historie heraus, in der Alia tätig ist, die sich ja mit Bäumen auseinandergesetzt hat, haben wir dann ein Konzept entwickelt, um darzustellen, welche Zusammenhänge, welche Geschichten gibt es denn mit mit dieser Dattelpalme. Und wenn man schaut, klar, im arabischen Raum spielt die eine wahnsinnige Rolle, aber dann gibt es lustigerweise auch in Kalifornien gibt es auch Dattelpalmen. Ne?
Ja.
Und das ist genau dieses Thema dann wieder, dass wir sagen, wir planen im Moment einen Trip, dass wir zu den verschiedenen Orten reisen, das filmisch dokumentieren und dann in Videos, in kurzen Snippets zusammenschneiden, um dann Zusammenhänge, Unterschiede und eher die Zusammenhänge darzustellen, ja, ne? und Vergleichbarkeiten zu schaffen.
Ja.
Und in diesem Raum wollen wir die Videos autoaktiv ablaufen lassen, das heißt, die loopen einfach in diesem Raum und dann aber auch in einem Ausstellungsszenario weitere Kontexte bieten, also irgendwie ne, Zeichnungen von Menschen auf eine Serviette vielleicht oder dann auch wieder Omas Dattelkuchenrezept oder so.
Ja.
Was das aber genau wird, das wissen wir nicht und können sie auch nicht planen, weil das aus den einzelnen Kontexten und wirklich den tiefgründigen Unterhaltungen mit den Communities vor Ort entstehen wird.
Ja. Ja.
Und spannend für uns ist dann natürlich, ja, wenn das Museum sagt, ja, was wollt ihr dann machen, dann umschreiben wir das, aber wir können nicht genau sagen, was dann in diesem Raum landet. Und das alleine ist schon ein interessantes Gespräch, ne? Ja. Weil dann natürlich vom Museum so ein Budget zur Verfügung gestellt werden muss und dann sagen die, ja, aber wie viel, ne, was braucht ihr denn? Wie viel Bilderrahmen sollen wir denn jetzt bestellen? Ja, und so kommen ganz viele verschiedene Ebenen zusammen, die dann doch wieder unter diesem Label Heritage Lab geführt werden können.
Ja, also alles sehr ergebnisoffen.
Ja.
Ja, cool. Ja. Was wünschst du dir denn persönlich für die Zukunft in diesem Bereich?
Also wir arbeiten alle hart daran, diese Infrastruktur, die im Moment prototypisch funktioniert, ne?
Ja.
Aber sehr viel händische Arbeit braucht, um die professioneller aufzustellen. Das heißt, ganz, ganz praktisch wünsche ich mir weitere Unterstützung,
ja,
von vielen Menschen, die Lust haben, in dem Feld tätig zu werden, ob jetzt technisch oder selber vielleicht durchs Münsterland rennen wollen, um vielleicht 3D-Aufnahmen von irgendwelchen Sandstein-Wegkreuzen zu machen oder so, ne?
Ja.
Das auf Unterstützung auf so eine Art wünsche ich mir. Als zweiten Punkt wünsche ich mir, dass wir mit unserem Projekt vielleicht die betroffenen Menschen der Krisenherde involvieren können. Also wenn wir jetzt an den Krieg in der Ukraine denken, ne? Oder klar, an Gaza und was da vor sich geht, die zerstörten Universitäten, die Kulturdenkmäler und auch die Fotoalben, die da jeden Tag verbrennen, ne?
Ja.
Und dass wir vielleicht mit unserem Projekt eben auch dann in solchen Bereichen der Kultur, die ne, einer Zerstörung ausgesetzt sind, eine Chance geben, dokumentiert zu werden.
Kann prinzipiell jede und jeder bei diesem Projekt irgendwie unterstützen?
Also wir gehen da relativ offen mit um.
Mhm.
Was wir tatsächlich im Moment als großen Aufgabenteil von uns haben, sind juristische Fragestellungen. Ne? Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ein Kriegsverbrechen dokumentiert würde?
Ja.
Ne? Und letztendlich ne, irgendein Foto bei uns auf dem Server gehostet wird.
Ja.
Ne, und da sind wir dran und arbeiten da im Moment die Prozesse aus und klären mit, wir haben im Team vom CIE eben auch Menschen, die sich da besser auskennen als wir.
Ja.
Solche Fragestellungen klären wir.
Ja, okay. Jetzt bist du ja auch noch Prof. Werden die Studis denn auch irgendwie dort einbezogen? Ist das irgendwie Thema in deiner Lehre oder in deinen Studieprojekten?
Mhm. Ja, irgendwie dann doch immer wieder. Ne? Also jetzt bin ich ja noch frisch, seit einem Jahr in dem Fachbereich gelandet. Insofern, das braucht dann doch mehr Zeit, als man denkt, ne? Das alles aufzubauen. Aber ganz natürlich ist es so, dass ich zum Beispiel Studis mit involviere, denen dann aus Projektbudgets eine studentische Hilfskraftstelle organisiere, ja, und die dann so nach und nach versuche, damit einzubinden. Das passiert, ne? Oder dann eben auch in Kurse. Dieses Beispiel, was ich vorhin genannt habe, der Kollaboration mit dem Sandsteinmuseum.
Mhm.
Ne? das, ne, dann haben wir im Grunde mit dem Bachelor und dem Masterkurs auch, haben wir Medieninstallationen konzipiert, die eventuell dann in die zukünftige Ausstellung mit integriert werden können, die da im Moment geplant wird. Und insofern versuche ich schon, das irgendwie immer mit einzuweben.
Ja.
Also ich hatte letztes Jahr die Möglichkeiten, zwei Symposia zu organisieren. Eines zu unserem Heritage, Thema noch ein zweites mit einem zweiten Team, mit dem ich arbeite. Und im kommenden Jahr wollen wir auch wieder so ein Symposium auf die Beine stellen. Und die Hoffnung ist, dass das dann eben ein bisschen größer wird und von Jahr zu Jahr wächst und immer mehr Leute auch Spaß daran haben, mitzumachen.
Ja.
Ja, und gerade dann eben auch so, ja, Informatikerinnen, Informatiker oder Elektrotechnik, ne, die vielleicht in erster Linie nicht daran denken, okay, was soll ich denn jetzt hier in so einem Projekt machen?
Ja.
Ne?
Ja, wenn wir jetzt das Interesse von den ZuhörerInnen geweckt haben, könnt ihr ja gerne mal auf die Website entweder von Felix Beck hier von der FH Münster schauen oder direkt beim Heritage Lab Center vorbeischauen. Wir packen die Websites in die Shownotes. Hast du noch irgendetwas, was du zu dem Thema mitteilen möchtest? Wahrscheinlich gibt es noch total viel zu erzählen, aber irgendwas, wo du denkst, ja, das wäre jetzt noch, das muss noch rein.
Ja, vielleicht, weil's auch so dieses Thema peripher schneidet. In der letzten August- und ersten Septemberwoche findet eine Summer School bei uns an der FH Münster statt. Und ich habe das Glück, die jetzt zum vierten Mal zu organisieren. Das wird ein Kurs sein mit dem Titel DTI, Design, Technologie, Innovation, also DTI. Und dort werden wir internationale Studis begrüßen können, wird sich so auf um die 30 einpendeln und dann englischsprachig das Münsterland explorieren.
Ja.
Und da ist der Plan dann, uns historische, kontemporäre und zukünftige Technologien anzugucken. Also Studis werden zum Beispiel in so einer alten Sandsteinmühle übernachten. Ne? Dann werden wir dann einen Python-Coding-Workshop machen und ein bisschen Elektronik-Einführung. Dann in diesem Kontext Wasser, ne, weil wir in so einer Wassermühle sind, arbeiten. Oder wir werden in der Burg Hülshoff sein.
Ja.
Wir werden im Sandsteinmuseum mit Hammer und Meißel an so Sandsteinskulpturen arbeiten. Und dann aber auch das immer wieder zusammenführen mit neuen Technologien. Ne? Also so 3D-Scan. Dann werden wir einen Zeichenkurs anbieten und in diese Zeichnung eintauchen über Virtual Reality. Und ja, insofern ist vielleicht hier mein Abschluss, dass ich mich unheimlich freue, auch da wieder verschiedene Kulturen, verschiedene internationale Perspektiven ins Münsterland zu bringen und dann unseren Studierenden der FH Münster eine coole Zeit zu ermöglichen, ja, mit den Studierenden der anderen Partnerhochschulen, die kommen werden.
Ja, super cool. Felix, vielen Dank für die Information. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch eine kurze Frage an dich. Und zwar heißt unser Podcast ja Kopfhörer. Und ich würde gerne von dir wissen, wann du denn das letzte Mal Kopfhörer auf oder in den Ohren hattest und was daraus kam.
Spannende Sache. Also, vielleicht habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt, den ich nennen möchte.
Ja.
Und zwar habe ich mich gemeldet für die Night of the Profs.
Ja.
Das ist dieser Event, bei dem dann Professorinnen und Professoren dazu genötigt werden, aufzulegen in irgendwelchen Münsterclubs. Und in dem Kontext habe ich Kopfhörer aufgehabt, um meine Playlist zusammenzustellen.
Cool.
Ja, genau.
Wo legst du auf, weißt du schon?
Nee, weiß ich nicht.
Okay.
Also so wie ich das im Moment überschaue, gibt es verschiedene Stilrichtungen und ich glaube, ich falle dann eher in die rockige, in die Punk- und Hardcore-Ecke.
Ja,
also ich weiß nicht, welcher Club das ist.
Ja, okay. Ja, werden wir dann sehen. Also an die Studis hier in Münster, wer Bock hat, Felix Beck als DJ kennenzulernen, kann dann zu Night of the Profs kommen. Ja, Felix, vielen Dank für das Gespräch und dann dir weiterhin alles gut.
Ja, danke, war total cool hier zu sein.
Jetzt seid ihr gefragt. Wenn ihr Feedback oder Themenvorschläge für uns habt, dann meldet euch doch einfach. Entweder mit einer Nachricht auf Instagram oder per Mail an podcast@fh-münster.de. Und wenn ihr wollt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf der Podcast-Plattform, auf der ihr unterwegs seid. Bis zum nächsten Mal.